Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 134. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, das erste Wochenende im Dezember steht hinter uns und es gab doch einige Highlights an diesem ersten kompletten Wintersportwochenende. Natürlich, die Skispringer waren noch nicht aktiv, dafür aber in Lillehammer die Skispringerinnen und zudem auch die Langläufer, die nordischen Kombinierer. Und ja, das alles und noch viel mehr. Natürlich auch die Weltmeisterschaft am Ende und einiges mehr werde ich natürlich heute wieder mit David besprechen. Moin, moin.
Grüß dich, Benny. Ja, wir haben wie immer einiges im Petto, dazu dann natürlich News aus der HBL, Basketball, NFL, ja, Tennis und Darts ist nicht mehr ganz so viel los, das heißt, da widmen wir uns ganz kurz dem Snooker und ansonsten sind wir heute ganz viel im Wintersport unterwegs, der sich ja jetzt in voller Bandbreite dann jedes Wochenende breit macht. Die Biathlon-Saison hat begonnen und wird sich natürlich auch dieses Jahr noch fortsetzen. Deswegen gleich die Korrektur von letzter Woche. Es gibt natürlich gleich mit nächster Woche, ich glaube, Hochfilzen dann die nächsten Wettbewerbe. Und dann ist nicht, wie letzte Woche angekündigt, dieses Jahr schon Schluss mit Biathlon. Da haben wir uns im Kalender vertan. Und steigen einfach direkt ein mit dem Rodeln. Die hatten nämlich auch Saisonauftakt in Innsbruck Eagles und Benny kann uns jetzt sicherlich verraten, warum es für die Österreicherinnen und Österreicher eventuell sinnvoll gewesen sein könnte, Georg Schorsch-Hackel als neuen Verantwortlichen zu haben.
Na klar, ja, der gute alte Hackel-Schorsch, jeder, der, glaube ich, so ein bisschen im Wintersport aktuell dabei ist, der wird ihn auch noch von damals kennen, zweifach Olympiasieger auch unter anderem geworden.
Wenn nicht von der Wok-WM. Für die ein bisschen jünger sind.
Genau, spätestens daher kennt ihr ihn bestimmt. Oder zumindest als Namen, weil er auch im deutschen Team aktiv war. Hinter den Lichtern, sage ich mal. Als Trainer natürlich auch. Jetzt ist er Trainer und einer der wichtigsten Verantwortlichen im österreichischen Team. Und das lässt sich auf jeden Fall direkt jetzt im Winter sehen. Aus deutscher Sicht sah das sehr enttäuschend aus, ohne Hackel-Schorsch an der Seitenlinie. Und dafür haben die Österreicher auf ihrer Heimbahn in Innsbruck Eagles tatsächlich fast alles gewonnen. Wir fangen an beim Doppelsitzer am Samstag. Da gewann das Doppel aus Egle und Kipp vor Degenhardt und Rosenthal aus Deutschland und Vötter Oberhofer aus Italien. Und genau dieses Doppel, dieser Doppelsitzer, gewann dann auch den Sprint-Doppelsitzer am Sonntag. Und Madeleine Egle, die Schwester von dieser Egle im Doppelsitzer, gewann dann zudem noch den Sprint-Einsitzer. Auch den Einsitzer am Samstag und am Sonntag. Gleicher, den Mann, den kennen wir natürlich aus dem Einsitzer bei den Herren. Der war bei den Herren der Dominator im Einsitzer. Auch zwei Weltcupsiege direkt auf dem Konto nach diesem Wochenende. Da sah es auch wirklich aus österreichischer Sicht pure Dominanz. Top 4 zum Beispiel hier am Samstag alle Österreicher mit Nico Gleicher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller und David Gleicher. Deutscher, Timon Grancagnolo, nur Siebter geworden, was für ihn erstmal in Ordnung ist, aber Felix Loch zweimal 15. an diesem Wochenende, einmal ist er auch gestürzt, ich meine, das war bei seinem Sprint im zweiten Durchgang, sehr viel Pech dabei gehabt und die Top-Ergebnisse, darauf warten wir noch. Ich meine, bei den Damen, Julia Taubitz kam immerhin einmal, glaube ich, aufs Podium, aber die Dominatorin vom letzten Winter unter anderem natürlich, ist auch noch nicht auf dem Niveau, wo man sie, ja, gedacht hätte.
Genau, gerade bei den Herren hat sich ja auch im letzten Jahr schon so ein bisschen angedeutet, dass der Generationenumbruch vielleicht nicht ganz so flüssig abläuft, wie das bei den Damen der Fall ist. Wir haben jetzt bei den Damen hier schon noch einige Top-10-Platzierungen. Schon noch, das klingt alles so, wir sind halt verwöhnt, das muss man natürlich auch sagen. Absolut. Der deutsche Rodelverband ist natürlich wirklich mit anderen Ausgangsvoraussetzungen in die vergangenen Saisons gegangen. Bei den Damen sieht es wie gesagt ganz gut aus, ich habe aber trotzdem den Glauben, gerade weil wir ja bei den Herren auch neue Namen dabei haben. Dort ist Grancagnolo ja auch schon angesprochen. Der ist sicherlich gerade jetzt, wenn er frisch auf der Weltcup-Bühne dabei ist, ich weiß gar nicht, ob er zwischendurch letztes Jahr mal dabei war. Ich denke schon, dass es da bergauf gehen kann und vielleicht lag es ja dann doch eher am Heimvorteil als am neuen Bundestrainer bei den Österreichern. Also ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und was die Nationaldominanz angeht, kommen wir spätestens im Langlauf auf eine gewisse, auf ein gewisses Phänomen nochmal zurück. Also das Thema bleibt uns hold.
Ja.
Genau, dann bleiben wir im Eiskanal und gehen nach Park City. Auf der Olympiabahn von 2002 war der IBSF unterwegs, das heißt Skeleton und Bob stand auf dem Programm. Skeleton, klassischerweise dann schon kurz vor dem Wochenende mit jeweils einem Wettbewerb bei den Herren und bei den Damen. Da hatten wir aus deutscher Sicht bei den Damen Tina Herrmann auf Platz 2, Susanne Kreher auf Platz 4 und Hannah Neise, die ja letzte Woche noch gewinnen durfte und konnte auf Platz 6. Sie hat letzte Woche logischerweise bei ihrem Sieg auf Platz 1 gestanden. Gewinnen konnte Mirela Raneva aus Kanada und Dritte wurde Laura Dies aus Großbritannien. Bei den Herren jedoch konnten wir einen Weltcupsieg aus deutscher Sicht bejubeln. Und zwar konnte Christopher Grother mit 0,17 Sekunden vor Sonny Jung aus Südkorea seinen Weltcupsieg einfahren. Markus Wyatt aus Großbritannien wurde Dritter, Felix Kaisinger Vierter, Axel Jung wurde Siebter. Das sind die Ergebnisse aus deutscher Sicht. Und im Bob muss man sagen, dass es natürlich erwartungsgemäß für Kaylee Humphries ganz gut läuft. Im Monobob einmal mehr erfolgreich. Lisa Marie Buckwitz aus deutscher Sicht Zweite, Laura Nolte Vierte. Cynthia Appia, die auch letzte Woche die Kanadierin auf Podest stand, auf Platz 3. Kim Kalicki wurde Sechste. Und jetzt der 69. Weltcup-Sieg für Francesco Friedrich wurde dann im Zweierbob eingefahren. Francesco Friedrich gewinnt vor Bradley Hall und Michael Vogt, Lochner und Hafer auf Platz 4 und 5. Und weil es so schön ist, gleich nochmal Weltcup-Sieg Nummer 70 hinterher, dann am Sonntag im Viererbob und dazu auch noch ein komplettes Podium aus deutscher Sicht. Also Friedrich, Lochner und Hafer auf Platz 1, 2 und 3, da konnte die Konkurrenz sich wieder einmal wundern und diesmal nicht von Start-Ziel-mäßiger Sieg, sondern wirklich riesige Aufholjagd vom Team Friedrich. Also auch im Zweierbob, das war wirklich unwahrscheinlich stark und ich bin gespannt, wie das diesen Winter weitergeht. Im Zweierbob bei den Damen konnten wir auch ein sehr erfolgreiches Ergebnis feiern, denn da konnte Kim Kalicki und Nora Nolte einen Doppelsieg einfahren und Lisa Buckwitz wurde dann Zweite mit ihrer Anschieberin und Kaylee Humphries auf dem dritten Platz. Also Francesco Friedrich weiter Sieg um Sieg, Benny, Nummer 70. Mal gucken, ob das irgendein anderer Athlet in diesem Winter knacken kann.
Ja, ganz genau. Und ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt tatsächlich schon wieder ungeschlagen ist. Ich glaube, 2 Jahre Minimum. Ist schon unfassbar, was da abgeht. Ich meine, er hat ja auch noch eine Mission. Mal sehen, wie viel Titel da noch dazukommen. Der Wintersportler mit den meisten Weltcup-Siegen ist, glaube ich, Ole Einar Bjørndal mit 95 Siegen oder so. Also
das sollte machbar sein.
Das klingt erstmal machbar, wenn das so weitergeht. Und vor allem sah das ja an diesem Wochenende auch gar nicht so dominant aus zwischenzeitlich. Nach dem ersten Durchgang im Zweierbob unter anderem führte ja Bradley Hall, ich glaube auch mit 15 Hundertstel, was ja auf so einer Bahn wirklich einiges ist. Und am Ende war Bradley Hall trotzdem 0,26 Sekunden hinter Francesco Friedrich wieder. Also was da dann wieder im zweiten Durchgang rausgeholt wurde, unter größtmöglichem Druck eigentlich und mit relativ großem Rückstand. Dieser Mann ist ein Phänomen.
Ja, genau. Also zusammenfassend kann man sagen, dass wir wirklich mit sehr, sehr spannenden Vorzeichen in die Eiskanalsaison gehen. Sowohl Skeleton und Bob als auch Rodeln wird uns, glaube ich, gerade was die Nachwuchsfrage betrifft und die Konstanz der Deutschen, die ja doch zu wackeln droht, zumindest im Rodeln, weiter beschäftigen. Und da wird es spannend sein, weiter drauf zu schauen. Und jetzt, Benni, du hast so lange drauf gewartet. Der Saisonauftakt im Biathlon, Kontiolahti, er sitzt dir schon jubelnd mir gegenüber in der Videokonferenz. Du darfst gerne einsteigen mit dem Einzel am Dienstag.
Ja, ganz genau. Nachdem ja in Ruka bereits die nordischen Sportarten alle gestartet haben zuvor, dauerte es ja nur noch, bis dann endlich der Biathlonsport losgeht. Und das ja natürlich in Kontiolahti. Da begann es genau schon am Dienstag mit dem ersten Einzel und am Mittwoch dann mit dem zweiten Einzel auch der Damen. Zudem gab es 2 Staffeln und 2 Sprints plus 2 Verfolgungen dann jeweils am Samstag und am Sonntag. Und genau, ich glaube generell, um es erstmal so zu sagen, aus deutscher Sicht können wir erstmal sehr happy sein mit den Entwicklungen in der ersten Biathlon-Woche der Saison. Aber wir gehen erstmal auf das erste Einzel ein. Denn Martin Ponzioloma, der Weltmeister, gewinnt hier das erste Rennen. Und das zum Beispiel Johannes Tinius Bö außerhalb der Top 10 ist, mit Platz 12 am Ende, weil er direkt mit 2 Fehlern im ersten Schießen eigentlich schon, ja, seine Chancen verspielte. Ich meine, 2 Fehler kann er immer noch mal rausholen, aber dann kamen noch 2 andere dazu. Es wurde dann im Laufe der Woche auch noch deutlich besser bei ihm, aber das ist erstmal der Status quo nach diesem ersten Einzel. Niklas Hartwig, der 22-jährige Schweizer, holt seinen ersten Podestplatz, ähnlich wie aus deutscher Sicht David Zobel. Der Mann, der schon in der letzten Saison mit einigen Top-10-Plätzen auf sich aufmerksam gemacht hat, ist ja auch ein Spätstarter, holt jetzt direkt in seinem ersten Rennen, dass er tatsächlich auch im Weltcup-Team von Anfang an startet. Ja, hier seinen ersten Podestplatz. Roman Rees außerdem auch in den Top 10 mit Platz 4 ganz knapp am Podest vorbei. Zobel hat ihn dann später noch vom 3. Platz weggeschubst. ja. Aber er hat's, glaube ich, relativ mit Fassung genommen. Ansonsten, ja, Weltcup-Gesamtführer oder Weltcup-Gesamtsieger, ehrlich gesagt, Quentin Fillon-Maillet. Platz 15, Johannes Dorle meldet sich zurück, der vor 2 Jahren schon große Schritte in Richtung Weltspitze gemacht hat. Letzten Winter dann wegen einer Verletzung, glaube ich, vor allem im IBU-Cup gestartet ist. Mit Platz 16, Justus Strelo auf 17, Philipp Navrat auf 18 und Benedikt Doll vollendet das Ganze auf Rang 20 und Johannes Kühn, der Mann, der im letzten Winter ja seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte, auf Rang 26. Genau, dann würde ich sagen, gehe ich auch direkt noch auf die Damen ein, David. Denn auch da in der Breite wirklich wieder ein ganz starkes Ergebnis. Also Hanna Öberg gewinnt erstmal den ersten Weltcup vor Ingrid Landmark-Tandrevold und Lisa Vitozzi, die ja große Probleme hatte im letzten Winter. Der Weltcup-Sieg von Vitozzi, der kommt, glaube ich, später noch und wurde ihr hier verwehrt, weil sie im ersten Schießen leider ihren einzigen Fehler machte. Vanessa Vogt wieder fehlerfrei, die unfassbare Schützin dann auf Rang 4. Denise Hermann-Wick, die er geheiratet hat, deswegen jetzt mit Doppelnamen am Start. Auf Rang 6 am Ende, auch mit einem guten Start in die Saison, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch eine Person, die sich ja meistens versucht, auf die großen Highlights der Saison vorzubereiten und nie so richtig den Gesamtweltcup im Blick hat. Wofür sie eigentlich aber auf jeden Fall gut genug wäre. Und die neue Sophia Schneider, die jetzt aus dem IBU-Cup kommt, auch noch eine ganz junge, direkt mit Rang 11 startet sie jetzt hier in ihre Weltcup-Karriere rein. Was ist das für ein Start? Und es wurde ja auch relativ konstant am Ende, da kommen wir gleich auch noch drauf. Und Juliane Frühwirth am Ende auf Rang 23, Anna Weidel auf 26, also alle sehr deutlich in den Punkten.
Ja, genau. Gerade die beiden Öberg-Schwestern haben mich wirklich überzeugt, gerade was die Laufform angeht. Das ist ja auch immer dann das Beeindrucken in den Einzelrennen, wenn du siehst eben, dass die Leute, die keine Fehler geschossen haben, hinter denen landen, die Fehler geschossen haben. Ja. Und dann siehst du ja, dass massiv Zeit wieder gut gemacht wurde und im Einzel ja noch oben drauf kommt, dass keine Strafrunden gelaufen werden, sondern es eben Strafminuten regnet. Und gerade dann muss man die Laufleistung natürlich noch viel höher legen. Und da haben wir wirklich Spektakuläres gesehen.
Ja, Benni. Und gerade wenn man da aufs Ergebnis guckt, Elvira wurde ja nur 9. in Anführungszeichen im Einzel. Und sie will ja auf jeden Fall den Gesamtweltcup. Hat 3 Fehler geschossen und 10. ist mit Lotte Lee, die Belgierin, die 0 Fehler geschossen hat. Das heißt, Elvira Öberg hat hier mal eben 3 Minuten abgenommen auf der Strecke.
Ja, genau. Genau das meine ich eben. Das ist wirklich Wahnsinn. Sie hat dann quasi 2 Minuten Rückstand auf ihre Schwester, hat aber eigentlich rechnerisch 3. Das Ding ist, dass man das auf ihre Schwester eigentlich gar nicht rechnen darf, weil die genauso gut läuft und die wiederum auch 36 Sekunden Vorsprung auf die 2-Platzierte hat, die keinen Fehler hat. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die beiden Schwestern da an Laufzeiten in den Schnee reindrücken. Und Ähnliches wurde sicherlich auch in der Staffel dann gezeigt. Aus deutscher Sicht bei den Herren dann ein 2. Platz zu bejubeln und da war David Zobel ja gar nicht dabei, Benni.
Ja, ganz genau. Es war generell, also gerade bei den Staffeln ganz wichtig, dass man da natürlich auch mit einem guten Ergebnis in die Saison startet. Gerade weil Benedikt Doll unter anderem der Oldie mittlerweile, was ich ganz gruselig finde, das jetzt so auszusprechen.
Ja, so alt sind wir schon.
Ja, der ja relativ Probleme hatte. Also ich meine, Rang 20 ist okay, mehr dann aber halt auch nicht. Seine Ansprüche sind halt andere. Und dass dann zumindest in der Staffel hier ein 2. Platz stand, ist ganz wichtig. Genau, du sagtest es schon, David Zobel war nicht dabei. Am Ende waren es Justus Strelo, Johannes Kühn und Benedikt Doll mit Roman Rees zusammen. Ja, die am Ende hinter Norwegen im Ziel landeten, waren solides Rennen auch von allen Vieren. Keiner, der so richtig rausgefallen ist. Frankreich vollendet das Podium und Österreich dann auf Rang 4. Und bei den Damen stand am Ende ebenfalls ein 2. Platz. Auch da, ja, Sophia Schneider, die direkt reingeworfen wurde in diese Staffel als junge Athletin. Und die machte ihren Job auch richtig gut. Auch ohne Fehler blieb sie. Keine Strafrunde, auch bei den Damen hier. am Ende auch Zweite, wie gesagt, hinter den starken Schwedinnen, die natürlich also da mit voller Wucht in diese Staffel gingen. Hanna Öberg und Elvira Öberg, die beiden Schlussläuferinnen. Und sie starteten ja immerhin mit Lynn Persson, die eine hervorragende Schützin ist. Und da brennt nicht viel an. Ich glaube, leichter Rückstand war zwischenzeitlich da und am Ende gewinnt man das Ding halt trotzdem, weil man am Ende eben die beiden Spitzenathletinnen da hat. Genau, Deutschland Zweite, Norwegen Dritte und Frankreich am Ende da Vierte.
Ja, und gerade da muss man aber tatsächlich sagen, dass die Laufleistung der Schweden natürlich stark war, aber doch beachtlich ist, wie lange dann eben die Konkurrenz nur Schritt halten konnte. Gerade so bis in die zweite, dritte Runde war dann noch alles eng beisammen und am Ende ist es ja knapp eine halbe Minute Rückstand geworden. Das ist ja fast noch im Rahmen, wenn man sich die Laufleistung eben der beiden Elvira und Hanna anschauen kann. Und ja, es geht natürlich noch weiter, denn das erste Biathlon-Wochenende wurde gleich mit voller Montur gestartet. Das heißt, wir hatten eben nicht nur, wie du schon richtig angesprochen hattest, die Einzel- und die Staffeln, sondern eben auch noch Sprint und Verfolger. Deswegen geht es gleich weiter. Und das sicherlich auch nicht ohne deutschen Podiumsplatz, Benni.
Nein, ganz genau. Ganz erfreulich aus deutscher Sicht. Roman Rees, dem jetzt auch eine ganz neue Rolle zukommt, nachdem ja natürlich Simon Champ, Arne Pfeiffer und Erik Lesser alle mittlerweile ihre Karriere beendet hatten. Er ist jetzt tatsächlich einer, der auch die jungen Wilden da so ein bisschen anführen muss, neben Benedikt Doll natürlich, und den Job macht er bisher richtig gut. Also generell diese Konstanz in dieser Saison bisher, im ersten Rennen Vierter, jetzt Dritter geworden mit null Fehler im Sprint. Nur Johannes Tinius Bö und Sturla Holm Lagerheit waren besser. Er landete zum Beispiel vor Sebastian Samuelsson. Natürlich, er hat einen Fehler gemacht, Roman Rees nicht. Das ist der große Unterschied. Und im Sprint macht er natürlich auch so einen Fehler einen Riesenunterschied. Normalerweise musst du eben da fehlerfrei bleiben, wenn du nicht eine unfassbare Laufleistung hast, um nicht aufs Podest zu kommen. Johannes Dorle zum Beispiel.
Der Erste.
Genau, so wie der Erste, Johannes Tinius Bø, der den Fehler halt auch bei Lagrad einfach mal wegläuft. Das ist Wahnsinn. Ja. Johannes Dorle zum Beispiel jetzt wieder in den Top 10 mit Platz 7. David Zobel setzt auch direkt da an, wo er aufgehört hat. Rang 9. Vettle, Sjostad Christiansen auf Rang 10. Benedikt Doll verbessert sich auch trotz zwei Fehlern auf Rang 11. Also die Laufform sieht nicht schlecht aus. Ähnlich bei Johannes Kühn, bei dem das Schießen in der ganzen Woche leider nicht funktionierte. Da jetzt Rang 12 dennoch ein gutes Ergebnis, weil es ja auch die halbe Norm für die nordischen Skiweltmeisterschaften ist. Für die Biathlon-WM, was erzähle ich hier?
Aber das wäre schön, dann würden sich IBU und FIS endlich mal einig werden.
Das wäre was Schönes.
Davon können wir nur träumen.
Genau, Justus Strelo weiter auch mit dem Schießen sehr gut, lauftechnisch leider der Schwächste in diesem Team. Und Philipp Navrat, 29. mit zwei Fehlern. Ich glaube, als es dann auf die Verfolgung zuging, hatte ich gedacht, boah, was der für ein Lauftempo hatte. Oder war das, glaube ich, sogar im Sprint? Ich glaube, es war sogar im Sprint. Da hat er, glaube ich, nach dem ersten 1,5 Kilometern das Rennen sogar angeführt vom Sprint her, Philipp Navrat. Und er ist nicht als erstes gestartet. Also lauftechnisch ist er saustark. Leider geht es ja dann doch oft einiges auf der Strecke wegen dem Schießen verloren. Aber dennoch natürlich wieder ein Podestplatz und zwei Namen in den Top 10. Also bestens geht die Saison hier los. Und willst du auf den Sprint eingehen, der Damen?
Genau, dann übernehme ich den Damensprint, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Auch da sehen wir, dass man natürlich fehlerfrei bleiben muss. In der Regel, wenn man nicht gerade Johannes Tinius Bø ist, um hier den Sieg einzufahren. Genau das konnte eben erfreulicherweise Lisa-Theresa Hauser eben schaffen, ohne Fehler dann auf Platz 1 zu laufen. Und das freut mich wirklich sehr, denn wir haben ja quasi ich kann mich schon dran erinnern, ihre ersten Podiumsplätze, ihre ersten Weltcup-Siege letztes Jahr oder dann auch schon davor den Winter kam das ja so langsam empor. Das freut mich wirklich, dass sie sich jetzt da oben in die Weltspitze mit einarbeiten darf, eben auch, weil das aus österreichischer Sicht natürlich auch in gewisser Weise dann in der Weltspitze wirklich ein Ein-Mann-Team ist.
Ja.
Und, oder in dem Fall ein Frau-Team und man wirklich sich dann freut, dass sie da eben Schritt halten kann und das jetzt offensichtlich auch weiter tun kann. Lisa Vitozzi mit einem Fehler, mit starker Laufleistung auf dem zweiten Platz, denn Lynn Persson, die von dir schon angesprochene starke Schützin, fehlerfrei auf dem dritten Platz. Emma Lunde aus Kanada, die hat man da vorne auch noch nicht ganz so oft gesehen, wenn ich richtig bin, auf Platz 4. Das ist auch von den Abständen her alles relativ eng. Und dann kommen eben schon zwei Deutsche mit Anna Weidel und Denise Hermann Wick. Auf den Namen muss man sich erstmal dran gewöhnen nach der Hochzeit. Noch alles Gute von uns. Auf Platz 5 und Platz 6, zeitgleich mit Ingrid Landmark-Tandrevold auf Platz 6. Sophia Schneider, dann weiterhin richtig stark an ihrem ersten Wochenende auf Platz 8. Platz 11 für Vanessa Vogt aus deutscher Sicht. Und wenn man die Liste weiter runtergeht, muss man da schon eine Weile warten. Von daher blicken wir auf den Verfolger, wo dann Juliane Frühwirth eben nicht mehr dabei war, weil sie war 57.
im Sprint. Doch, sie war dabei, oder? Sie ist 60.
Ne?
Genau.
Ah, ja, natürlich. Ja.
Sie wurde dann leider. Sie wurde
noch eine Übereinkunft zwischen IBU und FIS, das sind es nämlich dann nur 50 ja. im darauffolgenden genau. Wettbewerb. Aber egal. Verfolger. Dann bei den Herren starten wir mit drei Fehlern und da macht Benny gerne weiter. Der Sieger hat drei Fehler und gewinnt trotzdem.
Ja, ganz genau. Ja, du verwechselst das, glaube ich, mit einem Massenstart, weil für einen Massenstart qualifizieren sich dann immer die Top 40 nur.
Ah.
Das ist der Unterschied.
Was sind es da, 30, 40?
Oder echt? 30?
Ich, die Zahlen sind einfach anders.
Jetzt bringst du mich selbst durcheinander. Aber wir gehen jetzt auf die Männer ein, auf die Verfolgung. Johannes Tinius Bö konnte den Sprinterfolg direkt bestätigen. Trotz drei Fehler in den letzten beiden Schießen, von diesen vier Schießen bei der Verfolgung, schlug er hier Sturlaholm Lagerheit mit 20 Sekunden Vorsprung. Lagerheit bleibt auch auf 2. Emilia Jacquelin, ja, am Ende Dritter, war ganz vorne mit dabei und hatte dann beim letzten Schießen die beiden Fehler und da kam dann auch ein Putain raus, als er auf sein Gewehr schlug nach den beiden Fehlern beim letzten Schießen. Ist ja immer so ein bisschen aufbrausender Typ, das hat man da auch wieder gesehen. Sebastian Samuelsson auch weiter ganz vorne mit dabei, auch wenn das Podest da leider noch fehlt. Roman Rees auf Rang 5, also was für eine Konstanz, 3, 4, 5, da holt er ordentlich Weltcup-Punkte direkt. David Zobel auch wieder auf Rang 8, also sensationelles Ergebnis hier aus deutscher Sicht bisher wirklich. Benedikt Doll auf 12 holt sich damit natürlich auch die volle Qualifikation für die Biathlon-WM, die von Deutschland natürlich auferlegt ist. Justus Strelo auf Rang 13, auch das beste Ergebnis für ihn in diesem Winter bisher. Und Philipp Navrat mit Rang 22 und 2 Fehlern macht da 7 Plätze immerhin gut. Da geht's auch in die richtige Richtung. Und das Spannende ist ja, aus dem IBU-Cup kommt ganz viel nach. Ich meine, ich denke da vor allem an Philipp Horn, der jetzt, glaube ich, auch wieder den Sprint am letzten Sonntag gewonnen hat. Und bei Damen natürlich Janina Hettich, die da auch zum Beispiel mit Marion Deigentesch, sie heißt Deigentesch, glaube ich, ordentlich Druck macht.
Das böse F-Wort, jetzt ist unsere Spotify-Folge explicit, sorry dafür.
Ja, das ist verwirrend, weil sie ja auch geheiratet hat vor 1-2 Jahren und ich verwechsel immer den Namen.
Das stimmt,
aber ich glaube, Deigentesch ist richtig. Am Ende.
Ich guck mal nach.
Am Ende jedenfalls, die beiden machen nochmal richtig Druck von unten. Juliane Frühwirth, die jetzt leider, wie gesagt, 60. wurde in der Verfolgung.
Wiesensater.
Mist, aber sie hieß vorher Deigentesch.
Marion Wiesensater.
Genau. Es ist kompliziert. Genau, aber die Dame kommt auf jeden Fall ordentlich Druck von unten und wir schauen noch natürlich schnell auf den auf die Verfolgung bei den Damen. Die fehlt nämlich noch als letztes und dann sind wir auch durch mit dieser Biathlon-Woche, die ja am Donnerstag dann schon wieder weitergeht. Julia Simon gewinnt tatsächlich die Verfolgung mit 0 Fehlern und hat auch, glaube ich, bestimmt 10 Plätze gut gemacht. Unfassbares Rennen, ihren 5. Weltcupsieg feiert sie hier vor Doro Vira, die ja vor der Saison nicht so richtig wusste, ob sie weitermacht und wo sie gerade steht. Das ist, glaube ich, jetzt aber doch nochmal ein Motivationsschub mit diesem 2. Platz und fehlerfrei 11 Sekunden nur hinter der Siegerin und Elvira Oeberg ebenfalls auf dem Podium. Lisa Vitozzi auf 4. Emma Lander bleibt übrigens vorne mit dabei nach Platz 4 im Sprint, jetzt Platz 5. Aus deutscher Sicht die beste Vanessa Vogt mit Rang 8. Auch wieder nur ein Fehler, also das Schießen, das funktioniert weiter super bei ihr. Hanna Oeberg vollendet die Top 10 mit Platz 10. Denis Herrmann auf Rang 16, durchwachsener Start, aber auch gute Ergebnisse dabei gewesen. Anna Weidel auf Rang 17, auch solide Woche für sie. Und Sophia Schneider, 4 Schießfehler aus den letzten beiden Schießen dann, verhinderten dann eine Top-Platzierung. Da war die Woche dann vielleicht doch auch ein bisschen zu lang, aber trotzdem, sensationelles Ergebnis, wenn du überlegst, dass es ihr schlechtestes Ergebnis in dieser Woche war mit Rang 23.
Total super Start. Denke, IBU Cup ist da das richtige Stichwort und da kann man sicherlich unseren TV-Tipp nochmal reaktivieren, denn Benny hat mir fleißig Bilder vom IBU Cup geschickt, denn die IBU hat es geschafft, eben selbigen Wettbewerb jetzt im Livestream anzubieten. Das heißt, ihr könnt euch auch, falls mal gerade nicht der Wintersport läuft im Fernsehen, den ihr sehen wollt oder er nicht übertragen wird, Klammer auf, Damen-Skispringen in Lillehammer, Klammer zu, gerne auch die IBU Cup Rennen angucken. Die werden, so wie ich das verstanden habe, jetzt während der ganzen Saison auch gestreamt und sind ganz leicht über Biathlon World dann eben abzurufen, also eine dicke Empfehlung da rein. Auch mal zu schauen, was da die Nachwuchsathletinnen und Athleten machen, das kann sicherlich sehr interessant sein. Und ja, das Mammutprogramm im Biathlon haben wir damit abgehakt. Es sind natürlich auch in dieser Wintersportart wirklich sehr viele Disziplinen, die ausgetragen werden, deswegen könnte man auch darüber diskutieren, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Deswegen gehen wir danach noch zu Skialpinen, Skispringen, nordischer Kombi, Langlauf und wir haben danach natürlich auch noch Handball, Basketball, NFL und die Fußball-Weltmeisterschaft. Also bleibt dran und bis gleich.
V Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder natürlich wieder mit dem Wintersport. Und wir haben noch Ski-Alpin und die anderen nordischen Skidisziplinen auf dem Programm. Deswegen starten wir ja in Übersee, wo die Damen auf der Piste unterwegs waren, auf denen die Herren unterwegs waren. In der vergangenen Woche, nämlich in Lake Louise, standen das Speedrennen auf dem Programm. Auch da wieder so ein bisschen ja, vom Winde verweht. Zumindest bei den Herren gab es da auch Verschiebungen und Absagen. Aber so langsam pendelt sich dann doch eine gewisse Alpinsaison ein, auf die wir ja nun eigentlich schon lange genug gewartet haben, denn es gab ja schon einige Rennabsagen in diesem Winter oder in diesem eben Nicht-Winter, weil kein Schnee gefallen ist, wie auch immer. Also, wir kommen zum ersten Abfahrtsrennen bei den Damen und Benny hat vor der Aufnahme schon gesagt, ja, eine alte Bekannte ist wieder da, denn die Italienerin Sofia Goccia schickt sich weiter an die Dominatorin in den Speed-Disziplinen zu sein, gewinnt die Abfahrt vor der Schweizerin Corinne Suter, Cornelia Hütter und Miriam Buchner aus Österreich dann direkt dahinter. Kira Weidler auf Platz 7. Aus Speed-Sicht muss man ja sagen, dass sie zusammen mit Emma Eicher dann, die auch am Start war, 31. wurde, ja auch in gewisser Weise noch Einzelkämpferin ist. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Da gab es natürlich noch eine zweite Abfahrt, denn irgendwann muss man die Wettbewerbe ja mal alle fahren, die nicht stattfinden konnten. Die konnte auch Sofia Goccia gewinnen vor Nina Ortlieb und Corinne Suter. Eine zweite Schweizerin, Joanna Hählen, auf Platz 4. Kira Weidler wurde nach ihrem 7. Platz in der ersten Abfahrt dann hier 11. Emma Eicher 21. Das sind die Ergebnisse, die wir aus deutscher Sicht berichten können. Und dann können wir auch gleich bei den Damen bleiben, bevor wir zu den Herren gehen. Denn den Super-G konnte eine Schweizerin gewinnen, die sich auch vorher schon öfters auf dem Podium wiederfinden konnte. Denn Corinne Suter war ganz knapp erfolgreich, 0,02 Sekunden vor Cornelia Hütter. Dann auf Platz 3, ein sehr, sehr schöner Name, Norwegen, Ragnhild Mowinkel auf dem 3. Platz. Miriam Puchner auch mit einem richtig guten Wochenende, sie wurde einmal mehr Vierte. Und Elena Cotoni, die Italienerin, gesellte sich in gewisser Weise zu ihrer italienischen Mannschaftskollegin, denn Sofia Goccia wurde nach 2 Siegen in der Abfahrt 5. im Super-G, Kira Weidle von 7, 11 dann auf Platz 12 im Super-G, Emma Eicher 21. Also da kann man sagen, zwei Athletinnen fast immer in den Top 20, das ist auf jeden Fall ja erstmal ein guter Einstieg, finde ich. Und bei den Herren in Beaver Creek ging es dann auf der Birds of Prey natürlich mit der legendären Abfahrt. Eine der legendärsten Abfahrten, auch ja 2015 WM-Austragungsort gewesen. Weiter und dann beginnen langsam schon die richtig großen Abfahrtskracher, auf die wir uns alle freuen. Wengen, Kitzbühel dann im neuen Jahr. Also das wird wieder richtig schön und die Athleten freuen sich sicherlich auch drauf. Und spannend ist es noch dazu, denn wir haben einen wirklichen Zweikampf in der Abfahrtswertung, denke ich, in diesem Winter. Alexander Armott-Kilde kämpft und duelliert sich mit Marco Odermatt. In diesem Fall mit dem besseren Ausgang für den Norweger in diesem Wochenende, zumindest in diesem Rennen. James Crawford wird dann als Kanadier Dritter, Meyer und Kriechmeier dahinter auf 4 und 5. Romet Baumann erfreulicherweise, ich glaube auch mit Start Nummer 1, sehr, sehr gut vorgelegt, mit knapp einer Sekunde Rückstand auf Platz 6. Das ist wirklich stark.
Der 36-Jährige mittlerweile.
Das stimmt, das ist richtig. Der hatte sich ja dann auch ein bisschen Quälereien mit dem österreichischen Skiverband und ist dann eben auch zu Deutschland gewechselt, vor einigen Jahren eben hier mit einem starken Saisonstart. Dominik Schweiger auf 13, Beppi Ferstl auf 14, Andi Sander auf 19 und der Rückkehrer Thomas Dresden nach einem starken Einstieg dann hier 24. Louis Vogt 53. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon ein paar Verletzungssorgen im Alpin-Zirkus. Da also gute Besserung, dass dann auch alle wieder da zurückkommen, gerade auch Athleten, die jetzt auch frisch im deutschen Skiverband dabei sind. Also mal gucken, ob die in dieser Saison dann noch zurückkommen können. Der Super-G der Herren steht noch aus. Auch da hat Kilde die Nase vorne vor Odermatt. Alexis Pontereau, der Alleskönner aus Frankreich, auf Platz 3. Atle Lee McGrath aus Norwegen auf Platz 5. Auch Name, die man noch nicht ganz so oft gelesen hat. Lukas Broughton, der Überraschungssieger von Wengen letztes Jahr auf Platz 7, war ja auch Athlet der Woche, wenn ich mich richtig erinnere. Romet Baumann zweimal in den Top 10 an diesem Wochenende mit Platz 8. Anni Sander auf der 12, Dominik Schweiger auf der 31, Dresden 37, Ferstl 40, das die Ergebnisse aus deutscher Sicht. Und verspricht weiter spannende Wettbewerbe im Alpin-Zirkus. Es geht jetzt unter anderem weiter mit Sestriere und Val d'Isère, also zurück nach Zentraleuropa. In Frankreich werden die nächsten Wettbewerbe ausgetragen. Dann eher so die technischen Disziplinen für die Biathletinnen und Biathleten geht es, glaube ich, wirklich nach Hochfilzen als nächstes, ne, Benni?
Ja, ganz genau. Und dann noch Le Grand Bornand vor Weihnachten. Und dann war es das auch schon in diesem Jahr, genau.
Genau, dann springen wir nach Lillehammer, denn da waren alle nordischen Disziplinen zu Gast, außer die Herren-Skispringer, die sind nächste Woche in TTC Neustadt dran und wie Louis auch schon schrieb, Louis Holoch, unser geschätzter Kollege und das wandelnde Skisprunglexikon aus Ostwestfalen, dass TTC Neustadt eben gestern bestätigen konnte, dass auch ausgetragen wird, also scheint die das mit dem Schnee irgendwie auf die Kette bekommen zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann können wir nächste Woche auch endlich die Herren dann auf deutschem Boden sehen.
Ja, ganz genau, da sind wir natürlich auch gespannt, gerade weil natürlich auch die Top-Platzierungen vor allem im Skispringen bei den Herren noch fehlen. Da steht ja noch einiges aus und ich glaube, ich habe ja sogar getippt, dass es jetzt auf jeden Fall beim ersten Heimweltcup deutlich besser wird. Aber wir blicken natürlich jetzt erstmal auf die nordische Kombination, denn auch die Damen waren wieder am Start. Das war sehr erfreulich und ich musste mir wirklich verwundert die Augen reiben, als ich gelesen habe, dass Nathalie Armbruster Jahrgang 2006 ist.
Das ist unglaublich.
Ich bin, glaube ich, immer noch nicht in der Realität und im jetzigen Status quo angekommen, aber die Dame ist 16 Jahre alt und fährt hier in ihrer ersten Weltcup-Saison, in ihrem ersten Rennen wohlgemerkt, auf Rang 3 und nur Gida Westwold-Hansen und Annika Sief aus Italien dann waren am Ende vor ihr auf dem Podest und damit deklassiert sie auch mal eben spontan ihr gesamtes DSV-Team.
Ja, und das nicht nur einmal, wenn wir uns dann auch den zweiten Wettbewerb noch anschauen. In dem ersten von dir angesprochenen Wettbewerb wird nämlich Jenny Nowak 6., Magdalena Burger 11., Svenja Wild 14., Cindy Harsch 19., Maria Gerbert 21., also all die eingestammten Namen, die da letztes Jahr auch schon dabei waren, eben hinter sich gelassen, wirklich stark und ja, ganz vorne. Gida Westwold-Hansen mit norwegischer Dominanz kannte man sich in Lillehammer aus in diesem Wochenende. Wir kommen gleich noch drauf. Beide Wettbewerbe gewonnen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf 5 Kilometern Langlaufstrecke, wohl bemerkt. Also da ist die Favoritin für alle großen Titel, glaube ich, gemacht. Und wie viele große Titel sie in ihrer Karriere gewinnen kann, ist ja noch ungewiss. Denn man protestiert im Moment fleißig und das ist die einzig richtige Lösung. Ganz stark dafür, dass das IOC eben die Aufmerksamkeit nicht verliert an der nordischen Kombination. Also die Skier geixt und hochgehalten beim Start zum Beispiel. Ich denke, diese Geste ist nicht die einzige, die wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben. Und das wird sich auch in den nächsten Wochen weiter zeigen. Auch die Herren haben ja zu kämpfen. Also das ist wirklich dramatisch, was sich da jetzt abspielt. Und immerhin hat das TV mitgespielt. Man hat wirklich TV-Bilder gesehen, auch von den Damen in der Kombination am Wochenende. Das war bei den Frauenskispringerinnen Wochenende etwas anders, warum auch immer das in Deutschland nicht so ganz funktioniert hat. Aber wir bleiben bei der Kombination. Wie gesagt, am zweiten Wettkampftag dann Nathalie Armbruster nach Platz 3 führte. Also überragendes Wochenende dann mit 1 Minute 22 Rückstand auch relativ knapp mit der drittplatzierten Lisa Hirner ins Ziel gekommen. Jenny Nowak 9., Wirth 15, Gerbert 17, Burger 20, Harsch 21. Auch 30 Athletinnen am Start. Also man kriegt auch die Wettkampf Masse und die Größe der Athletinnen wirklich voll. Also irgendwie, es geht ja bergauf. Ich verstehe nicht, warum das IOC da so verblendet ist. Und Benni, du darfst gerne die Herren der Schöpfung noch in der Kombination ansprechen. Da lief es aus deutscher Sicht auch ganz gut. Zwei Podestplätze mit dabei und auch da die Norweger vorne weg.
Ja, ganz genau. Also erstmal nochmal zu den Damen, weil da konnte ich jetzt nicht nochmal reinspringen.
Ja.
Es ist erstmal sehr erfreulich, dass die Solidarität für die nordischen Kombiniererinnen nicht nur aus den nordischen Kombiniererinnen-Lager selbst kommen, sondern auch aus den Herrenlager oder auch aus anderen nordischen Sportarten, die jetzt an diesem Wochenende einfach tatsächlich ihre Solidarität so gesehen gezeigt haben mit der nordischen Kombinierer-Garde der Damen. Und das ist sehr erfreulich. Das Wochenende hat mir auch so ein bisschen Mut gemacht, weil das wirklich auch wieder ein Fest war. Teilweise wurden auch Teile auch übertragen, auf Eurosport unter anderem, was sehr erfreulich war. Also die Aufmerksamkeit ist immerhin, oder die Möglichkeit der Aufmerksamkeit ist immerhin da und das ist schon mal erfreulich. Jetzt gehen wir auf die Herren ein. Ja, in der nordischen Kombination hat sich ja schon in Ruka abgezeichnet, dass nach Anfangsstartschwierigkeiten Magnus Rieber dennoch zurück ist, auch mit seinem ersten Weltcupsieg. Und auch hier in Lillehammer bei seinem Heimweltcup konnte er durchaus überzeugen. Ich meine, er gewann am Ende am Sonntag und er wurde Zweiter am Samstag. Da gewann dann Jens Joras Oftebro, auch ein Norweger, vor Vincent Geiger, der übrigens 2 Podestplätze feierte. Das ist auch sehr erfreulich, nachdem Julian Schmid in Ruka unter anderem seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte und zudem auch auf dem 2. Platz landete und da auch schon ordentlich.
Er hat sein gelbes Trikot verloren in diesem Wochenende.
Das ist das einzige.
Was für ein Drama.
Richtig. Nein, aber auch da waren die Ergebnisse natürlich durchaus ansehnlich. Ich meine, einmal 7. geworden und beim anderen Rennen dann auch 8. geworden, also vorne mit dabei. Johannes Rizek auch wieder in besserer Form als in Teilen in der letzten Saison, einmal 4. geworden und beim anderen Mal leider nur 18. geworden, aber da sind die Vorzeichen auch etwas besser. Manuel Feist auch mal auf Rang 5 gewesen. Also ja, da bleibt es auch definitiv spannend, gerade weil Jan Magnus Rieber noch nicht alles gewinnt. Er hat zwar immerhin jetzt schon 2 Weltcups in diesem Winter gewonnen, damit mehr als jeder andere. Aber da sind viele Namen, die da Weltcups gewinnen können und es ist noch ein bisschen enger als bei den Damen.
Ja, und Sei ist eben auch Konkurrenz aus dem eigenen Lager.
Genau.
Auch da, ähnlich wie im Bob, ist es ja so, dass wir da ja erwarten, dass einer alles gewinnt und der Rest prügelt sich um die Plätze dahinter. Eben das scheint nicht der Fall zu sein in der nordischen Kombination und wir dürfen gespannt sein, wie sich das entwickelt. Bei den Deutschen weiter die Probleme stellenweise auf der Schanze zu sehen, also Vincent Geiger, mit durchaus starken Aufholjagden dann in der Loipe, die ihn noch auf Platz 3 auf dem Podest bringen, aber an der Sprung. Form wird sicherlich gearbeitet, denn da ist Heinz Kutin ja auch der Verantwortliche jetzt in der deutschen Mannschaft. Und da hofft man natürlich auf Besserung. Benni, Besserung gab es auch im Langlauf, zumindest aus deutscher Sicht ein erfreuliches Ergebnis. Ich würde einfach mal die Langlaufrennen durch exerzieren, oder?
Ja, mach mal.
Dann beginnen wir da mit einem Podiumsplatz aus deutscher Sicht, denn Katharina Hennig konnte sich wirklich ein Loch im Bauch freuen. Das hat man ihr auch angesehen, denn sie wurde Zweite über die 10 Kilometer Freistil hinter Jessica Diggins. Nur knapp 4 Sekunden Rückstand. Ein wirklich erfreulicher Start in die Saison für sie. Heidi Weng auf Platz 3 und die weiteren deutschen Ergebnisse waren dann mit Viktoria Kahl auf dem Platz 6 wirklich 2 Deutsche in den Top 10. Das ist wirklich richtig stark. Sophie Krehl 22. Lisa Lohmann 31. über die 10 Kilometer. Bei den Herren, auf die Herren komme ich später, weil das wird ein bisschen länger dauern bei mir. Die Damen, wie gesagt, im Sprint, den gab es natürlich auch noch, so wie letzte Woche auch, 2 Norweger, 2 Schwedinnen vorneweg, Riebom vor Dahlqvist und erfreulicherweise auch Viktoria Kahl im Finale, denn die wurde 5. Und dann haben wir noch den Massenstart über 20 Kilometer, auch da konnte Schweden erfolgreich sein, Frida Karlsson vor Tiril Ytnes-Weng aus Norwegen, dann haben wir Schweden, Finnland, Schweden und Katharina Hennig auf Platz 7, die sich wirklich richtig stark gibt an diesem Wochenende, also in allen Disziplinen, die nicht der Sprint sind, in den Top 10, damit lässt sich wirklich starten gut in die Saison und da darf man sich dann auf die nächsten Wettbewerbe in Beitostolen freuen, auf die es dann am kommenden Wochenende gilt. Viktoria Kahl 17. über die 20 Kilometer, Laura Gimner 24. Lisa Lohmann 33. sind die Ergebnisse bei den Damen. Und dann kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Da fangen wir mit dem Sprint an, denn da ist das Nationalgefüge noch einigermaßen ausgeglichen. Wir haben Johannes Hörsford-Klæbo aus Norwegen vor Federico Pellegrini, dem Italiener, auf Platz 2. Even Northug auf Platz 3. Dann haben wir Schweden, Norwegen und nochmal Norwegen im Finale. Das heißt, 4 von 6 Athleten sind Norweger. Dann, und das könnte jetzt ein bisschen, aber ich formuliere es gewiss provokant. 10 Kilometer Freistil. Ivar Tiltheim Andersen gewinnt. Und jetzt nenne ich nur die Nationen der Athleten, die danach kommen. Hinter dem erstplatzierten Norweger Norwegen, Norwegen, Großbritannien. Norwegen, 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 Schweden, Norwegen. 10 Athleten in den ersten 12 sind Norweger. Friedrich Moch wird 16., Lukas Böger 22., Janosch Brugger 35., Albert Kuchler 53. Benni, muss ich mir das jetzt die ganze Saison antun? Das kannst du irgendwie auch nicht sein, oder?
Die Antwort ist aber ja. Kurz und knackig, weil die russischen Athleten, die ja eigentlich besonders auch im Langlauf sehr stark sind, ja ausgeschlossen wurden. Unter anderem ja aus Djugov, der, glaube ich, da auch immer sehr, sehr stark war im Langlauf. Also leider müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es eine skandinavische beziehungsweise vor allem norwegische Dominanz in diesem Winter geben wird. Aber was da natürlich erfreulich ist, es gibt immer mal wieder vereinzelte gute Ergebnisse aus deutscher Sicht. Gerade bei den Damen ist das ja sehr gut. Da erinnert man sich natürlich auch gerne an Viktoria Kahl und mit wem war das im Doppel zusammen?
Lock mich nicht auf die falsche Fährte, kann ich gleich nachgucken, wenn ich
war das Gimler?
Wenn du dich dem Skispringen widmest.
Naja, aber jedenfalls da gab es ja Gold.
Ja, das ist richtig, im Teamsprint.
Genau. Mist.
Gold-Teamsprint.
Nee, aber
Gold-Teamsprint.
Genau, ich gehe jetzt einfach schon mal rüber zum Skispringen.
Einen Wettbewerb haben wir noch übrig. Warte. Gold-Teamsprint. Viktoria Kahl und Katharina Hennig. Doch, die beiden waren
die Person, genau, die halt auch jetzt schon am Wochenende auf dem Podium war. Okay, macht Sinn.
Natürlich, genau. 20 Kilometer klassisch haben wir noch. Da ist es dann tatsächlich so, dass sich die Norweger im weiteren Feld hinter Platz 10 einigermaßen gut verteilen. Zum Beispiel in Nähe von Albert Kuchler, der 26. werden konnte. Lukas Bögel wurde 34. über die Langdistanz. Und dann haben wir natürlich auch noch Friedrich Moch, der 14. werden konnte und bester Deutscher wurde vorne. Wie sollte es auch anders sein? Dreifach Podium für Norwegen. Paul Golberg vor Sjö Röthe und Martin Löström Nyngedt. Dahinter dann auf Platz 4, 6, 7, 9 und 10 weitere Norweger. Also das ist eben der Preis dafür, den wir jetzt zahlen, die russischen Athletinnen und Athleten auszuschließen, dass wir jetzt Norwegen vor Norwegen und Norwegen in der Weltcup-Wertung haben. Wir kommen zum Skispringen.
Ja, das wirkt jetzt gerade wie so ein Tagesschau-Übergang. Aber aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr erfreulich, denn es gab den ersten Weltcup-Sieg generell im Skispringen in diesem Winter für Deutschland, beziehungsweise für Katharina Althaus natürlich. Lillehammer passt einfach zu ihr wie Arsch auf Eimer, um das mal so zu sagen. Das kann sie einfach.
Explicit.
Genau. Das ist egal. Und Eva Pinkelnick und Marita Kramer vollenden das Podium. Also Pinkelnick natürlich weiter hervorragender Start in die Saison, ja auch schon Weltcup gewonnen. Abigail Strait, die Kanadierin, auch eine Überraschung bisher in dieser Saison. Hier auf Rang 4, Ursa Bogartay auf Rang 5. Die bleibt weiterhin noch ein bisschen hinter ihren Erwartungen. Und Selina Freitag pulverisiert mal eben ihr Top-Ergebnis aus dem Weltcup. Jetzt Platz 6, das beste Ergebnis ihrer Karriere. Genau das, was ich mir erhofft habe, scheint jetzt hoffentlich einzutreten, dass es da jetzt auch vorangeht und sie öfter in den Top 10 zu sehen ist. Mit Platz 6 ist da ein guter Schritt gemacht. Nika Preutz, natürlich auch Teil von dem Preutz-Lager des Slowenen, hier auf Rang 7. Nika Krishna auf Rang 8. Und Anna Rupprecht in den Top 10 mit Rang 9. Das sah im letzten Winter auch noch ganz anders aus bei ihr. Des Weiteren die deutschen Platzierungen, Agnes Reisch auf Rang 15, damit natürlich auch die halbe Norm für die nordische Skiweltmeisterschaft.
Die übrigens, Romet Baumann auch jetzt schon hat, das muss man unterstreichen, hatte ich vorhin vergessen, Romet Baumann ist jetzt schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
Ja, direkt ja schon nach dem ersten Rennen nach Rang 6, ne? Also das stand dann ja schon direkt. Genau, Pauline Hessler dann noch auf Rang 36 und das war das deutsche Ergebnis an diesem Tag. Am nächsten Tag gewann dann Silje Opseth, die ja, ich meine, den ersten Weltcup der Saison noch gewinnen konnte. Also sie auch da ganz vorne mit dabei jetzt. Das ist auch schön zu sehen. Und ein norwegischer Doppelsieg ist zu feiern, denn Anna Odin Ström auf Rang 2 und Eva Pinkelnick wieder auf dem Podium. Also sie nimmt da so ein bisschen, natürlich auch die Vorjahres-Weltcup-Siegerin raus, die ja davor noch Dritte geworden ist, Marita Kramer, die aber generell noch nicht an die Dominanz ansetzen kann, die sie im letzten Winter gezeigt hat. Katharina Althaus wieder auf einem hervorragenden vierten Platz, Ema Klinec auf 5, die Slowenin, Nika Krishna auf 6, solides Ergebnis, Marita Kramer auf 7, was ja auch absolut nicht schlecht ist, und Selina Freitag verpasst haucht in die Top 10 mit Rang 11, ein sehr tolles Ergebnis. Anna Rupprecht auf 17, auch sehr toll. Sarah Takanashi, ja, die ehemalige Dominatorin, hat auch noch Probleme, in die Saison zu kommen. Agnes Reisch auf Rang 22 und Pauline Hessler auf Rang 25. Und ja, das wären die deutschen Platzierungen.
Genau, ausgeschieden Jacqueline Seifriedsberger, die haben wir natürlich auch schon vorne drin gesehen. Bei der läuft es auch noch nicht so rund, zumindest nicht an dem Tag. Und ebenfalls nicht dabei im zweiten Durchgang Pauline Hessler. Kommen wir zum Wettbewerb am Sonntag, der ebenso wie der am Samstag nicht im deutschen Fernsehen zu sehen war. Weder die Öffis haben noch nicht mal einen Livestream angeboten und auch Eurosport hat nichts gezeigt. Die einzige Möglichkeit war ein, ich glaube, unkommentierter Stream im Eurosport-Player. In Österreich ist das Ganze etwas besser gewesen, aber wir sind nicht in Österreich. Deswegen ist diese durchaus ja, Kritik auch mal gerechtfertigt an dieser Stelle. Das kann eigentlich echt nicht sein, dass wir hier Damen-Skisprung-Weltcups haben, von denen man noch nicht mal zweiminütige Zusammenfassungen zeigt. Zumindest habe ich keine gesehen. Ja. Am Sonntag ging es dann nach dem Normalschanzenspringen am Samstag auf die Großschanze der Olympiaschanze 1994, auf der Maren Lündby nach wie vor den Schanzenrekord hält. Und da konnte Silje Opseth, du hast es eben schon angesprochen, nach dem Sieg in Wismar jetzt auch ihren zweiten Weltcupsieg feiern.
Da gibt es nichts hinzuzufügen, das habe ich ja eben schon durchgegangen. Also das war es ja jetzt eigentlich auch schon mit dem Wintersport für diese Woche.
Das ist richtig. Wir können noch gucken, was nächstes Wochenende ansteht. Das hatte ich ja eigentlich schon gesagt. Beitostolen im Langlauf, Titisee Neustadt. Das ist dazu vielleicht wirklich noch ein Wort. Wir haben nämlich am 10. Dezember ein Mixteam-Springen auf der Großschanze im Weltcup. Also wenn das jetzt alles klappt, haben wir wirklich ein rappelvolles Weltcup-Programm auf der Hochfürstschanze. Wir haben zwei Einzelspringen der Herren, ein Einzelspringen der Damen und eben das Mixteam. Also das wird ein rappelvolles Wochenende und da kann sich dann, glaube ich, kein Sender mehr drum scheren, da nicht zu übertragen.
Ja, absolut. Und ich fand es auch wirklich ein Unding, dass man das dann nicht zumindest, gut, die Rechte der Snooker-Turniere sind halt eben auch bei Eurosport, die auch dann zumindest auf Eurosport 2 oder so noch ausgenutzt werden. Aber dass man dann nicht mal einen Platz hat, um eine Zusammenfassung zu zeigen oder den Wettbewerb im Nachhinein nochmal zu zeigen, das fand ich schon sehr erbärmlich, um ehrlich zu sein.
Alle Wintersportdisziplinen hatten trotz Fußball-WM Livestreams auf sportschau.de. Genau. Nur das Skispringen der Damen nicht.
Und was ist das Problem? Es fand auch in Lillehammer statt. Das heißt, da waren durchaus Kameras vor Ort, die das hätten auffangen können. Sei es auch nur eine Viertelstunde Zusammenfassung. Naja,
man muss es
nicht verstehen. Die alte Diskussion.
Die Sportschau schreibt zusammenfassend zum Wintersportwochenende: Hanke Hackel stürzt Deutschland in die Rodelkrise. Mal gucken, was daraus wird. Wir werden, wie gesagt, die nächsten Wochen dabei bleiben und kommen jetzt zum weiteren Sport. Wintersport ist natürlich eine Menge, deswegen nimmt das auch hier viel Platz ein. Wir haben noch Snooker, Handball, Basketball, NFL und natürlich den Fußball für euch. Also bleibt dran und bis gleich.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zu unserem letzten Take, in dem wir uns allem, was nicht Wintersport ist, widmen. Deswegen haben wir das natürlich heute auch vorangestellt, weil da wirklich eine Menge los war. Wir haben jetzt noch Snooker, Handball, Basketball, NFL und Fußball auf dem Programm und es geht los am grünen Tisch, Benny. Es geht nicht um den Sportgerichtshof, es geht um die Sportart mit und von Rolf Kalb.
Mit und von, genau. Rolf Kalbs Lieblingssportart. In Deutschland natürlich. Aber wir gehen natürlich auf die Ergebnisse ein. Da fanden nämlich die Scottish Open statt. Es gab tatsächlich wieder einen neuen Sieger. Also auch hier gibt es einige neue Sieger in diesem Jahr. Diesmal ist es Gary Wilson, der auch schon 18 Jahre auf der Tour ist und jetzt endlich seinen ersten Sieg, seinen ersten Titel einfahren kann. Gegen Joe O'Connor hieß es im Finale dann 9-2, also sehr deutlich. Und ja, weil das Format eben auch relativ kurz ist, bis zum Viertelfinale war es nur First to Four, beziehungsweise First to Five, dann im Viertelfinale selber. Es ist eine Distanz, da kann eigentlich jeder auf der Tour jeden fast schlagen und so sah das dann halt auch aus. Dann sind eben im Viertelfinale zum Beispiel Judd Trump gegen Tapchaya und Nu rausgeflogen oder Mark Selby, gegen Neil Robertson, das ist keine große Überraschung, 2-5. Kyron Wilson zum Beispiel, auch ein Major Champion, der hier gegen Gary Wilson verlor im Viertelfinale. Am Ende, wie gesagt, Gary Wilson im Finale gegen Joe O'Connor mit 9-2 und damit fährt er spät, aber dafür besser spät als nie seinen ersten Major-Sieg ein und kann damit weiter aufbauen, denn so alt ist er ja, glaube ich, auch noch gar nicht.
Ja, genau. Der hat also noch ein paar Turniere vor sich auf jeden Fall. Im Darts gibt es gerade jetzt nichts akut zu berichten, denn das werden wir natürlich in der Darts-WM-Vorschau nochmal ausführlich machen. Unter anderem auf wen die deutschen Teilnehmer bei der Darts-WM dann treffen werden. Da werdet ihr also noch ausreichend versorgt vor Turnierstart. Auch werden wir das beide nicht alleine machen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir kommen zur Handball-Bundesliga. Da gab es den 15. Spieltag und weiterhin, ja, ich denke, Favoritensiege, die man erwarten konnte. Aber ein kleiner Hakler hat sich vorne ergeben. Also Füchse Berlin waren erfolgreich. Die haben nämlich gewonnen und zwar gegen den HC Erlangen 28-30. Auch Kiel war erfolgreich gegen Wetzlar und das deutlich mit 6 Toren. Die Rhein-Neckar-Löwen konnten gegen Gummersbach gewinnen mit 3 Toren. Magdeburg hat immer noch 2 Spiele weniger, springt jetzt auf Platz 4 in der Tabelle, weil sie eben auch erfolgreich waren gegen Lemgo-Lippe. Und Flensburg verliert gegen den langsam doch Emporkömmling Leipzig 31-30 und fällt auf Platz 5 zurück. Dafür klettert Melsungen durch ein Unentschieden gegen den Bergischen HC auf Platz 6, weil wiederum Erlangen ja gegen die Füchse verliert. Also Melsungen jetzt auf Platz 6. Vielleicht sind da ja doch noch ein paar Ambitionen nachzuweisen. Im Tabellenkeller tut sich wirklich nicht viel. Göppingen, Minden und Westfalen auf den letzten 3 Plätzen ohne weitere Verschiebung. Mal gucken, was da in Melsungen noch geht, Benni.
Ja, ganz genau. Momentan sieht es ja relativ stabil aus. Platz 6 ist, glaube ich, auch so das. Naja, das ist die Region, wo man am liebsten hin will. Und dementsprechend alles starten nach Maß, nach einem komplizierten Saisonstart, muss man ja sagen. Und ich würde sagen, ich gehe dann mal auf die BBL ein, beziehungsweise auf den BBL-Pokal, der an diesem Wochenende stattfand. Die Viertelfinals standen an diesem Wochenende statt. Und ich war tatsächlich in der Sparkassenarena in Göttingen zum Spiel gegen Alba Berlin. Endlich mal wieder habe ich es geschafft. Und die anderen Spiele waren dann noch FC Bayern Basketball gegen Medi Bayreuth, EW Baskets Oldenburg gegen die Academics aus Heidelberg. Und die Hakro Merlins gegen die MHP Riesen. Und tatsächlich gab es 3 deutliche Siege und ein knappes Spiel nur. Zum Beispiel gewannen die MHP-Riesen gegen die Hakro Merlins mit 95 zu 69. Die EW Baskets gewinnen 85 zu 83 knapp gegen Heidelberg. Bayern gewinnt deutlich in einem trotzdem verhaltenen Spiel mit 80 zu 63 gegen Medi Bayreuth. Und eben die BG, nach einer starken ersten Halbzeit und nur 4 Punkten Rückstand, brach man dann leider in der zweiten Halbzeit doch ein und verlor dann am Ende auch deutlich gegen Alba Berlin mit 71 zu 99. Immerhin blieben die 100 Punkte verschont. Aber defensiv war das leider keine Glanzleistung und auch in der Offensive wirkte das in der zweiten Halbzeit doch zu behäbig. Da war die Klasse von Alba, von dem Titelverteidiger und vom Doublesieger dann doch zu hoch. Und das trotz dessen, dass Göttingen ja am vergangenen Wochenende auswärts Alba Berlin noch die erste Saisonniederlage zufügen konnte. Mhm. Also da kam dann natürlich auch beide, da kam dann natürlich auch irgendwie Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Aber dennoch, das zeigt, wo es hingehen kann für Göttingen. Man hat das Viertelfinale erreicht und kann natürlich jetzt weiter in der Liga gut aufbauen, denn nach 7 Spielen steht man dabei 4 Siegen und das ist überdurchschnittlich gut. Und es hat auch, hat auch sehr viel Spaß gemacht bei gut 2.500 Zuschauern, glaube ich. Das Stadion hatte Bock und leider der einzige hochklassige Bundesligasport, den man hier sehen kann. Aber das ist immerhin etwas.
Genau, wenn da Alba Berlin vor der Haustür steht, ist es ja schon mal nicht schlecht. Alba und Bayern waren ja auch unter der Woche dann aktiv. Gegen Barcelona ging es für Alba leider nicht gut. 2 Punkte Rückstand, dann verloren gegen die Spanier. Die Bayern waren erfolgreich gegen Tel Aviv in der Euroleague mit 9 Körben Vorsprung oder 9 Punkten Vorsprung und tauschen jetzt, und das ist wirklich schlecht aus deutscher Sicht in der Euroleague, den 4. und 3. Platz. Jetzt ist München vor Berlin, also das sieht wirklich schlecht aus in der Euroleague, aber das sehen wir auch schon seit Wochen, die beiden da wirklich überhaupt nicht in Form. Und in der NFL, Benni, haben wir, glaube ich, ein Spiel Sonntag auf Montag, heute Nacht, die Cowboys gegen die Colts, 54 zu 19. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Saison schon so viele Punkte auf der einen Seite hatten.
Nee, ich glaube, das müsste auch ein Novum sein in dieser Saison. Und das ist auf jeden Fall ein überzeugender Sieg. Und da werden die Zuschauer vor Ort was zu gucken gehabt haben. Und auch sonst war doch wieder ordentlich was los. Unter anderem natürlich auch der Blick auf die deutschen Spieler, weil das natürlich auch interessant ist. Und auf den ehemaligen Super Bowl-Sieger im vergangenen Jahr, die Los Angeles Rams, die weiterhin sehr verhalten sind. 23 zu 27 gegen die Seattle Seahawks, die nächste Saisonniederlage. Und da sieht es noch nicht so ganz gut aus. Wo sieht es auch nicht gut aus? Bei den Green Bay Packers. Die konnten zwar gegen die Chicago Bears gewinnen, jetzt an diesem Wochenende mit 28 zu 19. Bei den Bears spielt ja unter anderem Equanimous St. Brown. Dort ging es aber leider, also er lief, glaube ich, ganz gut, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das Spiel wurde dann aber noch gedreht und die Packers, da sieht es aber weiter leider, ja, nicht so gut aus mit den Playoffs. Da muss noch ein bisschen was zusammenkommen. Ansonsten, die Pittsburgh Steelers gewinnen gegen die Falcons mit 19-16. Die Broncos verlieren gegen die Ravens in einem verhaltenen Spiel mit 9-10. Die Lions, natürlich auch mit Amon-Ra St. Brown, gewinnen hier gegen die Jacksonville Jaguars deutlich mit 40-14. Und ich meine, St. Brown hat 2 Touchdowns gemacht, also war da auch wieder einer der wichtigsten Spieler, auch sehr toll zu sehen. Die Browns gewinnen gegen die Texans, auch deutlich 27-14. Die Vikings besiegen die Jets. Die Giants und die Commanders trennen sich 20-20 nach Verlängerung, nach Overtime. Die Eagles lassen den Titans keine Chance, 35-10. Die 49ers gewinnen gegen die Dolphins. Die Bengals gegen die Chiefs, auch ein Sieg, den man nicht vorhergesehen hätte. Und die Raiders gegen die Chargers. Und das letzte Spiel, was natürlich aussteht, heute Nacht treffen noch die Buccaneers mit Tom Brady auf die New Orleans Saints.
Genau, da ist dann die Playoff-Season auch gar nicht mehr so lange hin. Das heißt, es geht jetzt da um die entscheidenden Partien, wer weiterkommt und wer nicht. Da sind ja auch einige große Namen, die entweder schon quasi am Scheitern sind oder noch kurz davor. Da blicken wir natürlich dann kurz vor Ende der Regular Season nochmal drauf, wer da jetzt eben den Sprung schafft und wer nicht. Das ist also sehr, sehr spannend in der NFL. Wie gesagt, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Dann den ganzen Sonntag seid ihr da footballmäßig ganz versorgt, wenn ihr eben noch nicht mit dem Wintersport ausgelastet seid, da euer Wochenende ja mit amerikanischen Sportlern zu beenden. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und sind dann mit dem Fußball wieder zurück, denn da stand der letzte Gruppenspieltag bei der Fußball-WM an und die Achtelfinals sind ja auch schon halb durch, stand Montagmorgen. Also wir hören uns. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Teil wie immer mit dem Fußball. Und Benni, ich fürchte, wir werden in den nächsten Tagen und spätestens, also nicht, dass man drauf hofft, aber ich befürchte, dass wir am Montag wieder einen Nachruf am Beginn der Folge haben werden, denn Pelé, die Chemotherapie schlägt nicht mehr an, er ist in palliativer Behandlung und ja, der Fußballlegende, und der ist wirklich sowas von dick gedruckt, geht es leider überhaupt nicht gut und ich fürchte, da verlässt uns ja die größte Legende des Fußballs. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Ja, absolut. Also der Mann hat nicht nur die brasilianische Liga zerschossen, sondern hat auch gezeigt, dass man, selbst wenn man in der brasilianischen Liga bei Sao Paulo spielt, auch international...
Santos, genau.
Ja?
Ziemlich sicher hat er da über 1000 Spiele gemacht.
Okay, aber jedenfalls auf jeden Fall... Er hat gezeigt, dass man auch aus Südamerika aus die komplette Welt international zerschießen kann. Natürlich auch Weltmeister unter anderem. Und ja, das ist sehr traurig. Und vielleicht können ihn ja die Brasilianer morgen so ein bisschen, heute spielt ja Brasilien, heute Abend gegen Südkorea, da so ein kleines Geschenk machen mit einem erfolgreichen Spiel gegen Heung-Min Son und Co.
Genau, ja, also das hat er auch gesagt, macht euch um mich keine Sorgen, danke für alles und guckt bitte die brasilianischen Spiele bei der WM. Das zeigt auf der einen Seite natürlich einen enormen Willen und auf der anderen Seite zeigt er auch, dass die Nebentöne, die wir natürlich in unseren Katastrophenfolgen, die jede Woche noch rauskommen, auch diese Woche natürlich wieder begleiten, zum Beispiel auf dem südamerikanischen Kontinent quasi gar keine Rolle spielen. Wir kommen also zum sportlichen Geschehen. Der dritte Gruppenspieltag liegt hinter uns. Es ist klar, wer die Achtelfinals erreicht und die sind ja auch quasi schon durch. Wir gehen die Spiele einfach oder im Schnelldurchgang durch und wenn da irgendwas Überraschendes passiert, dann springen wir uns gegenseitig ins Wort und ich denke, wir machen das wieder tageweise abwechselnd. Mit dem Dienstag, denn da ging es los mit Ecuador gegen Senegal 1-2, Niederlande gegen Katar erwartungsgemäß 2-0. Dann ein politisch hochbrisantes Spiel, das wir auch besprochen haben in der Folge Katastrophe Nummer 2. Iran gegen USA, dann am Ende mit einem besseren Ende für die Amerikaner. Und Wales verliert deutlich gegen England 0-3. Das heißt in der Gruppe dann, dass Niederlande und Senegal weiterkommen und dass England und die USA weiter sind.
Ja, ganz genau. USA, Iran. Nur für die Katastrophe-Folge noch nicht gehört haben. Die zweite. Ja, da gab es ganz schöne Szenen zwischen den Spielern, die sich teilweise umarmt haben und die US-Amerikaner, wie sie die Iraner auch so ein bisschen getröstet haben, die weinenden Iraner. Es war schön zu sehen und genau, dann gehe ich direkt auf den Mittwoch ein, denn Australien konnte ja einen erneuten Überraschungserfolg feiern, denn 1-0 gewann man gegen Dänemark und schaffte tatsächlich das Weiterkommen ins Achtelfinale in einer Gruppe mit Dänemark, die nicht wenige sogar auf den ersten Platz getippt haben in der Gruppe. Also sehr brisant und parallel dazu gewinnt Tunesien gegen Frankreich. Also in der Gruppe war an dem Tag wirklich Land unter. Einmal komplett verdrehte Tatsachen und ja, was soll man dazu noch sagen, ne?
Ja, wirklich Hochspannung in der Konferenz dann, gerade weil Frankreich mit einer wirklichen B-Elf an den Start gegangen ist, dann hier gegen Tunesien verliert, die natürlich dann Ambitionen hatten, noch ins Achtelfinale zu kommen, weil keiner konnte damit rechnen, dass Dänemark so derart schlechte Gruppenphase spielt, dass sie jetzt sogar Gruppenletzter sind in Gruppe D, also ja, wirklich enttäuschend aus dänischer Sicht. In Gruppe C hatten wir dann noch Saudi-Arabien gegen Mexiko 1-2 und Polen gegen Argentinien 0-2, Lewandowski also konnte da noch kein zweites WM-Tor schießen, das hat sich gestern Abend geändert, weil er eben Polen trotzdem noch auf Platz 2 hat, Argentinien unbestritten auf Platz 1, aber mit Mexiko war es wirklich knapp, da nur ein Torunterschied, sonst wären die Polen raus gewesen.
Ja, ganz genau. Hauchdünn wirklich, ein Torunterschied, du sagst es ist schon. Und die Leistung im Achtelfinale später, da werden wir gleich noch kurz drauf blicken, die war jetzt auch nicht so gut, dass man da jetzt irgendwie das Gegenteil bewiesen hätte, dass Polen unbedingt im Achtelfinale hätte dabei sein müssen. Vielleicht wäre da für Frankreich sogar Mexiko das schwerere Los gewesen. Aber wir gehen natürlich jetzt erstmal auf die nächsten Spiele ein. Kanada verliert gegen Marokko, geht damit mit 0 Punkten aus der Gruppenphase raus. Marokko wiederum, auch eine kleine Überraschung, erreicht das Achtelfinale. Kroatien und Belgien trennen sich 0-0 und damit ist Belgien tatsächlich ausgeschieden. Eine der größten Überraschungen in dieser Vorrunde, neben Deutschland natürlich. Und dann kommen wir direkt zu Deutschland, denn parallel spielte Deutschland und Costa Rica zu Japan und Spanien. Und ja, die Vorzeichen waren so natürlich, Deutschland muss gewinnen, muss am besten deutlich gewinnen. Und ja, Spanien muss Japan schlagen, dann wäre man weiter gewesen. Aber genau dann verlassen einen natürlich auch ja, die eigenen Mächte. Man tat das, was man bestenfalls tun konnte. Man gewann am Ende 4-2 gegen Costa Rica, was auch hätte deutlich höher ausgehen können oder wahrscheinlich sogar müssen, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt. Und dann verliert aber Spanien gegen Japan. Und das passiert, wenn man ja, den Start ins Turnier leider versemmelt.
Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Die Spanier dachten sich so, ja, dann können wir es auch einigermaßen ruhig angehen lassen. Die Deutschen werden schon gegen Costa Rica gewinnen. Und ja, Japan wird uns ja nicht besiegen. Und selbst wenn, werden wir Gruppenzweiter. Und es hätte eben noch mal richtig knapp werden können. Auch für die Spanier. Wir hatten ja zwischenzeitlich Spanien und Deutschland raus.
Ja.
Das hätte ich an gewissen Stellen sogar noch besser gefunden. Gerade nach dem, was dann sich in dem Japan-Spiel noch getan hat. Nämlich überhaupt nichts aus spanischer Sicht. Die haben sich dann einfach damit abgefunden, dass Japan 2-1 dieses Spiel gewinnt. Mit sehr, sehr knappen Entscheidungen. Dieser Ball war nicht im Tor aus. Das muss man den Systemen einfach so glauben, weil es wahrscheinlich auch einfach so ist. Es ist aber wirklich weniger als ein Zentimeter gewesen, der ja vor dem japanischen Führungstor der Ball eben nicht im Tor aus war. Das heißt, das Tor zählt. Und wenn dieser Ball im Aus gewesen wäre, wenn dieser Ball ein Zentimeter im Tor aus gewesen wäre, dann wäre Deutschland weiter. Aber dieses Wäre-Wäre-Fahrradkette überlassen wir anderen deutschen Fußballphilosophen. Deswegen ist es eben so, dass hier auch eine Überraschungsmannschaft weiterkommt, die sich ja auch mit Bundesligaspielern gespickt sieht. Ritsu Doan zum Beispiel als einer von Torschützen bei Japan, aber nicht ganz die Bestmarke von Marokko geknackt. Denn Marokko ist überraschenderweise eine von nur drei Mannschaften, die mit 7 Punkten in das Achtelfinale einziehen. Also das ist wirklich überraschend, dass das ja eben nicht der Fall ist. Deutschland, wie gesagt, dann nach 2018 zum zweiten Mal ausgeschieden nach der Gruppenphase. Die DFB-Konsequenzen mögen abzuwarten sein. Darüber sprechen wir dann nochmal am Donnerstag in unserer Folge Nummer 3 von Katastrophe. Am Freitag dann Ghana gegen Uruguay 0-2, Südkorea-Portugal 2-1, auch da war es bis zuletzt spannend, wie das dann in der Gruppe letztendlich aussieht. Serbien gegen Schweiz 2-3 und Brasilien verliert gegen Kamerun 1-0. Das heißt, auch der letzte Favorit hatte dann noch eine peinliche Niederlage, ähnlich wie das ja bei Frankreich gegen Tunesien auch schon war.
Ja, ganz genau. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die Gruppenphase hatte doch einige Überraschungen, hielt doch einige Überraschungen bereit. Südkorea auch wirklich packende Szenen, wie da Heung-Min Song auf den Boden saß und auf den Boden eingedroschen hat und ja, wirklich weinen musste, weil er sich so über dieses Achtelfinale gefreut hat. Ja. Ist ja auch ein Riesenerfolg für Südkorea. Und ja, also doch einige spannende Ergebnisse dabei gewesen in dieser Gruppenphase. Man stelle sich vor, diese WM hätte auch nur im geringsten Sinne mehr ja, ein WM-Flair. Ich glaube, dann würden wir diese Spiele alle feiern wie nichts anderes. Ja. Und dann, ja, gehen wir mal ins Achtelfinale, denn da ist ja auch schon ja, die Hälfte gespielt. Und ich muss sagen, da leider wenig Überraschungen und wenig ja, Begeisterndes. Die Niederlande hatte wenig Probleme mit den USA. 3-1 hieß es da am Ende. Tatsächlich war das einzige Spiel von den ersten Vieren, auf den ich auch auf den Außenseiter getippt habe, weil ich USA irgendwie so ein bisschen ja, in der Pipeline für mehr hatte. Ansonsten, Argentinien schlägt Australien mit 2-1. Vom Ergebnis her, von diesem knappen Ergebnis her, dann vielleicht doch leicht überraschend. Frankreich hatte gegen Polen keine Chance. 3-1 klingt erstmal relativ knapp zumindest, aber das.
Andersrum. Polen hatte gegen Frankreich
genau, keine Chance. So rum, sorry. Natürlich.
Sie hatten keine Chance gegen die Polen, übrigens, aber sie haben trotzdem gewonnen. Was für eine starke Leistung.
Übrigens, wenn man da auf Kylian Mbappé trifft, der Mann ist 23, hat jetzt schon 8 WM-Tore gemacht. Auf den Spuren von Miroslav Klose, der hat wahrscheinlich noch, ja, 2 bis 3 Weltmeisterschaften vor sich, wenn das so aussieht. Und es wird dazu kommen, dass er diesen Rekord knackt, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, Frankreich besiegt Polen deutlich. Und England lässt auch dem Senegal keine Chance. 3-0 dem ja, erfrischenden afrikanischen Team, ja, was diesen Turnierverlauf doch auch ein bisschen etwas schöner gemacht hat, finde ich.
Ja, gerade auch akustisch während des Spiels, das ist wahrscheinlich genau das, worauf du hinaus willst. Da hat man natürlich auch für Sadio Mané in gewisser Weise gekämpft, da noch einigermaßen weiterzukommen. Deswegen habe ich auch für den Senegal die ein oder andere Hoffnung gehegt. Aber England wirklich gestern mit einem überragenden Jude Bellingham unbestrittener Sieg gegen Senegal. Da darf man jetzt gespannt sein, wie das im Viertelfinale so läuft. Australien hätte übrigens kurz vor Ende noch das Ausgleichstor erzielen können gegen Argentinien. Das heißt, da war die Verlängerung vielleicht sogar noch am nächsten bei diesem Spiel des Top-Favoriten. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass die Soccer Booster sich so, die waren ja, glaube ich, erst das zweite Mal überhaupt im Achtelfinale in der WM-Geschichte, dass sie sich da so schlagen können. Heute haben wir noch folgende Partien: Japan, Kroatien und Brasilien gegen Südkorea, bevor dann am Dienstag mit Marokko, Spanien eine sehr interessante Partie auf uns wartet, weil die Spanier bis auf das deutsche Spiel, gut, die Costa Ricaner haben es ihnen noch leicht gemacht, aber so richtig überragend waren die Spanier jetzt nicht, vielleicht auch nicht, weil sie es mussten. Und Portugal gegen Schweiz, das ich somit als das interessanteste Viertelfinale einschätze und Achtelfinale einschätze und zwei Viertelfinals stehen schon fest, nämlich Niederlande gegen Argentinien, was die Niederländer dann ja wahrscheinlich mit weniger Ambitionen bestreiten werden aus unserer Sicht, und England gegen Frankreich, und das ist natürlich wirklich ein Klassiker.
Ja, das wird ein Hammerspiel auf jeden Fall. Ich würde da Stand jetzt tatsächlich auch mit England gehen. Ja, hauchdünn, aber gerade habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass es ein gutes.
So ein schönes Elfmeterschießen.
Und
diesmal mit gutem Ende für die Engländer. Ja, genau.
Und ich wünsche mir natürlich auch, dass noch eine kleine Überraschung in den letzten 4 Achtelfinals dazukommt, weil ja, solche Spiele wie damals Uruguay-Ghana oder so in einem Viertelfinale, das wäre doch ein Traum. Japan hat gegen Kroatien auf jeden Fall eine Chance aufs Viertelfinale. Ich sehe da vielleicht sogar Japan vom Team her einfach ein Stück weit vorne. Ist einfach ein gefestigtes Team. Brasilien wird, glaube ich, Südkorea leider relativ deutlich wegmachen. Marokko überrascht ja bisher schon. Spanien in die andere Richtung eigentlich spielerisch. Mal sehen. Aber ich denke, da wird Spanien dann doch so langsam im Turnier angekommen sein. Spätestens nach der Niederlage gegen Japan. Und Portugal-Schweiz, leichte Tendenz zu Portugal, aber die Schweiz hat definitiv Möglichkeiten, oder?
Ja, denke ich auch. Gerade letztes Jahr haben wir auch gesehen, dass da die eine oder andere Sensation dabei ist. Jan Sommer ist ja auch immerhin Torwart bei denen, also der kann auch schon ein paar Bälle wegverteidigen. Man darf also gespannt sein, wie das in den Viertelfinals dann werden kann. Wie gesagt, die Hälfte der Achtelfinals steht noch aus, und dann haben wir am Mittwoch und dann Donnerstag sage und schreibe die ersten beiden WM-Ruhetage. Ganz überraschend, kommen dann am Sonntag und Montag gleich die nächsten beiden hinterher. Also es gibt jetzt auch fußballfreie Tage, bei denen man sich dann natürlich auch wieder dem Wintersport widmen kann. Denn der Biathlon-Weltcup geht natürlich unter der Woche schon wieder
los. Ganz genau, Donnerstag, Hochfilzen müsste es sein. Ach, es ist schön. Ich freue mich, dass es jetzt wieder alles losgeht. Und jetzt geht es ja auch auf die Zeit zu, in der man dann vielleicht doch auch ein bisschen mehr Zeit hat für sowas. Zumindest vorerst. Und deswegen freuen wir uns dann natürlich auch sehr darauf, das in den nächsten Wochen und Monaten noch näher mit euch auseinanderzupflücken. Auch vor Ort, denn ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber wir werden bei den Stationen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck bei der Vierschanzentournee vor Ort sein. Schön Silvester in Bayern, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, damit ist für die Woche erstmal Schluss, beziehungsweise natürlich nicht, denn am Donnerstag kommt die neue Folge Katastrophe, aber zumindest unser Wochenrückblick, da hört ihr uns dann nächsten Montag wieder.
Genau, ich hoffe noch, dass wir in den nächsten beiden Wochenenden, die zumindest bei mir ein bisschen Luft haben, vielleicht den einen oder anderen gemeinsamen Wintersporttag mit euch verbringen können. Ich habe, und das hat die Instagram-Umfrage eigentlich auch bestätigt, ja den Vorschlag gemacht, dass wir vielleicht so ein gemeinsames YouTube-Stream-Event gemacht haben. Da könnt ihr vielleicht auch schon mal vorbeischauen bei @onthepitch_pod bei YouTube. Wir haben nämlich spontan nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft dann den ersten Livestream gestartet, den wir mal ausprobieren wollten. Das hat erstaunlich gut geklappt, auch gerade mit Chat-Interaktion. Aktion und vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen von euch, den man vielleicht kennt, damit es ein bisschen vertrauenswürdig ist, dann noch mit in den Zoom-Raum dazu, wo man dann gemeinsam diskutieren kann und dann vielleicht so ein bisschen alternativ-kommentarmäßig Community, Austausch dann gemeinsam den Wintersporttag verfolgt. Das heißt, wir würden immer sagen, was da wie wo gerade ansteht, was passiert und darüber gemeinsam diskutieren. Ich denke, das ist ein ganz lustiges Angebot, das wir sicherlich mal austesten können. Wir melden uns dann nochmal, wie das da terminlich aussieht. Und dann bleibt auch mir nur zu wünschen, viel Spaß bei dem Sport, den ihr diese Woche seht. Und wir hören uns spätestens in Katastrophe und dann auch wieder beim Wochenrückblick.
Ganz genau.
Habt eine schöne Woche und macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.